Chocobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Ich sitze mit dem Andrea Caroni, Ständerat Appenzell Ausserrhoden, in der Künstlerwohnung vom Casino Theater Winterthur. Das ist eine Wohnung, die unterteilt ist in mehrere Künstlerzimmer. Also wir würden auch Politiker Unterschlupf geben, wenn sie bei uns einen Auftritt haben. Bis jetzt hat es noch keinen wahrgenommen, aber ich glaube, dir hat es gefallen, oder? Da, die Zimmer.
Mir hat es gefallen und ich kann jetzt gerade zum Protokoll geben, dass du ja eins vorgemerkt hast für mich, wenn ich mal müsste von irgendwo fliehen, von daheim oder von Bern.
Und selbstverständlich hat der Andrea Caroni das schönste Zimmer ausgewählt und selbstverständlich, du wirst natürlich auch als Gegenleistung, dass du mitgemacht hast bei dem Podcast, Anrecht auf mindestens eine Übernachtung im Casino Theater Winterthur, inklusive Frühstück und Vorstellung am Abend, eine Vorstellung.
Okay, das ist ein Grund, um Bern mal zu entfliehen.
Ja, du bist jetzt ja gerade aus Bern gekommen, also Bern entflohen, du bist von der Session gekommen, du reisest da ziemlich viel hin und her, wahrscheinlich Bern und Appenzell Ausserrhoden, oder?
Ja, ich bin bei 100 Tage im Schnitt pro Jahr zu Bern und zwischen 90 und 110 und komme sehr oft quasi am Casinotheater vorbei, per Zug und verbinde so quasi das Land westlich von Winterthur und östlich von Winterthur, fast täglich bei meiner Durchfahrt. Aber in Winterthur habe ich immer so ein schlechtes Gewissen, weil meine Partnerin ist vom Raum Vinti und sie sagt immer am schönsten, sie sei in Vinti. Und wenn ich da durchfahre, dann wird mir ein bisschen vor Augen geführt, dass
sie
ganz frei hätte können wählen, dann in ihren Anzeigen wären wir wahrscheinlich heute da in so einer Wohnung im Casino Theater.
Jasmin ist von Winterthur?
Sie ist von Hettlingen, aber gross von Winterthur.
Kenne ich Hettlingen, das ist bekannt. Ja. Die hast du aber nicht getroffen, indem du einfach da vorbeigefahren bist, oder?
Nein. Aber also in Zürich. Aber eben, sie hat schon ein Herz für da. Und das ist ein Grund, warum wir am Schluss in Herisau gelandet sind. Das ist nämlich fast der westliche Spruch von Ausserrhoden. Sprich, wenn du in Ausserrhoden bist und möchtest möglichst schnell bei Winti sein, dann musst du nach Herisau.
Ah, ist das so? Das hat ganz komische geografische Bedingungen, das Appenzell. Ich habe ja gehört sagen, dass der geografische Mittelpunkt von Ausserrhoden liegt in Innerrhoden.
Das tut uns ein bisschen weh. Es liegen noch ein paar Mittelpunkte von Ausserrhoden in Innerrhoden. Also ein paar zum Beispiel kulinarische Highlights kommen grossenteils aus Innerrhoden. Sagen jetzt mal Augenzwinkel und Leider für uns Ausserrhoden. Also das Bier und Whisky und der Schnaps natürlich berühmt und so. Kommen aus Innerrhoden. Aber immerhin, das Entis, wenn du auf das Entis willst, die Badestation ist in Ausserrhoden und wenn du oben ankommst, ist auch in Ausserrhoden. Und wenn du ein paar Schritte läufst, bist du schon in Toggenburg.
Also Gaumenfreude, habe ich jetzt daraus rausgehört, kommen aus Innerrhoden. Hat das damit zu tun, dass sie Katholiken sind, die Innerrhödler, oder? Sie sind ja immer... Und die Ausserrhödler sind Protestanten.
Mittlerweile ist das sehr dumm. Aber wenn du ein paar hundert Jahre zurückgehst, ist die Trennlinie extrem scharf. Sie haben sogar durch Häuser durch die Linie gezogen, wo eine Familie quasi getrennt hat.
Aber heute Protestanten schon da gegen den Schnaps und gegen das gute Bier und gegen all die Köstlichkeiten.
Die waren wahrscheinlich ein bisschen brötiger drauf gewesen damals, haben ein bisschen mehr industriell gearbeitet, an den gefährlichen Maschinen kannst du einfach Schnaps trinken. Die Rödler sind mehr auf dem Feld rausgestanden, dort maximal einen leiden.
Ich arbeite ja mit meinem Innerrödler zusammen, mit dem Dani Ziegler im Moment in unserem Stück, Jacobo Müller in Therapie. Und von ihm weiss ich ja so einiges. Ich weiss auch, wie die Ausserrhödler die Innerrhödler nennen. Er redet immer von den Sioux. Ist das gängig? Oder?
Man kennt den Ausdruck natürlich, aber ich weiss bis heute nicht, von wo er kommt. Man fährt in einer alten Militärübung oder so, wie man einmal den welschen Russen gesagt hat im Militär. Weil die wahrscheinlich bei irgendeiner grossen Übung mal müssen den bösen Feind spielen.
Ja gut, die Russen waren der böse Feind. Die Sioux bei uns ja eigentlich nie. Das wirkt ein bisschen abfällig.
Also die Sioux selber würden wahrscheinlich von sich nicht sagen, dass es abfällig ist. Die Sioux bezeichnet sie dann wahrscheinlich die Weißen da mit ihren Dampfrössern und so nicht so gerne gesehen. Stimmt. Ich finde, so ein Indianerstamm ist doch eigentlich etwas Stolzes.
Finde ich auch, ja, total. Ich war mal bei den Sioux, bei den Lakota. Nennen sie sich ja, sind Lakota-Indianer. Ich glaube, Sioux sagen sie sich selber nicht mehr. Also man könnte den Appenzell-Innerrödler, also auch Lakota, sagen. Wundert nie.
Die Schlacht hat die dort verloren, oder?
Das war auf dem Gebiet von... Ja, und es war ein grosses Schlachtfeld eigentlich dort. Also,
aber dann weißt du, wie man die ausspricht? Ich frage mich, ich habe gemeint, jemand hat mir gesagt, das sei gleich Sioux-Indianer.
Ich glaube. Ganz genau weiss ich es nicht, aber frag doch mal deinen Innerrödler Ständeratskollegen. Wir haben ja je einen, gell? Einen Ständerat. Eben, es sind Halbkantone, zwei und...
Halt. Wenn das ja öffentlich ist, muss ich das korrigieren.
Ja, korrigieren.
Wir sind... Früher haben wir Halbkantone gesagt und da sind wir jetzt ganz begiert, wenn das jemand sagt. Es sind Kantone, die leider nur und ungerechterweise nur eine halbe Standesstimme haben. Aber es sind volle Kantone.
Ah, okay. Gut. Also dann ist völlig ein anderes Weltbild, das ich jetzt habe. Ihr habt aber auch, glaube ich, nur jetzt die Anführungszeichen, das ist gemäss der Bevölkerung, ein Nationalrat und ein Ständerat im Ausserrat. Also ihr habt, glaube ich, etwa 50'000 Einwohner, oder?
55.
Ja.
Der Nationalrat ist natürlich nach der Bevölkerung und wir haben immer zurück gehabt. Bis in 30 Jahren hatten wir drei gehabt, dann sind es zwei geworden und 2003 ist aber kein auf einen. Das ist das Minimum, der müsste es geben.
Ah, das ist das Minimum.
Das Minimum. Wir sind aber recht knapp am zweiten Sitz. Also anders gesagt, der Ausserrhoder Nationalrat ist der Nationalrat von allen 200 in der Schweiz, der am meisten Leute vertritt.
Ah, okay.
Im Schnitt vertritt der Nationalrat 40'000. 8 Millionen durch 200. Und er vertritt 55'000, ist knapp am zweiten Sitz. Der Ausserrhoder Ständerat hingegen, also ich konkret jetzt, vertritt eher wenig Leute für den Ständerat. Ich habe eben nur die 55'000 und der Durchschnittsständerat hat etwa 180'000.
Aber du bist dafür in der Chambre de Réflexion, sagt man immer noch so.
Und reflektiere da mit. Und als Einzige vom Kanton, ja, hast du natürlich die Gleichstimme wie der Einzige von Zürich. Das mag Zürcher auch ein bisschen nicht. Aber aus unserer Sicht ist es natürlich auch ungerecht, weil wir haben einen, das ist viel für unsere Bevölkerung, aber zu wenig im Vergleich zu den wirklich vollen Kantonen. Mhm. Ja, also eigentlich hätten wir zwei Jahre.
Also ich bin durch die Zahlen jetzt schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Wobei, man kann es auch anders sagen, oder? Appenzell-Ausserrhoden ist die Hälfte von Winterthur.
Darum hat die Stadt da immer Mühe mit unseren Ständeräten. Ja. Am liebsten hätten die Zürcher hätte gerne in 7 für die Stadt Zürich die Ständeräte und nochmal 5 für
Winterthur. Ja, gut, die Zürcher sind sowieso alles übertrieben. Sie meinen ja, sie müssen 9 Exekutivmitglieder haben, oder?
Und 35 Nationalräte ist ja auch gestorben.
Ist spannend. Ja gut, ich meine, die Stadt Zürich hat 9 Exekutivmitglieder, aber 35 Nationalräte hat die Stadt Zürich doch noch nicht. Das müssen sie teilen mit der Zürich Landschaft und da ist Winterthur Vorreiter, natürlich.
Da hat er alles
gefallen. Ja, genau. Jetzt, du bist vorher ja Nationalrat gewesen, gell, vor Prozent, dann hast du gewechselt auf den Ständerat. Warum eigentlich?
Ja, es gibt einen simplen Grund, der Ständerat ist einfach weniger. Und wenn du weniger bist und musst die gleiche Arbeit machen, dann hast du mehr zu tun. Und weil ich gerne politisiere, habe ich gerne mehr zu tun. Falls mir im Ständerat besser, da bist du zum Beispiel in der Rückkommission statt die einer. Also vereinfacht gesagt ist es so, wenn du im Nationalrat bist, dann musst du dich balgen um jedes Ämtchen. Wenn du im Ständerat bist, dann musst du dich wehren, dass du nicht von einem dazu geschüttet wirst.
Mhm. Also du bist ja dort, gerade ich habe gesehen, in ganz verschiedenen Kommissionen bist du dabei und musst du die ganze Arbeit bewältigen, die andere auch haben im Nationalrat, in der gleichen Kommission, aber die sind einfach mehr Leute, oder?
Die sind in der Kommission schon mal doppelt so viele Leute. Die machen in der Kommission das 25., was wir mit 13 machen, also hast du schon mal doppelt so viel pro Kommission. Und dann bist du eben in 3 Kommissionen plus noch x Delegationen im Nationalrat nicht hast. Also gesamthaft gibt es mehr, hast du mehr Ämter. Aber viel mehr Zeit brauchst du dann gleich nicht, weil wir können uns aufs Wesentliche konzentrieren. Die meisten Vorstösse, bei 9 von 10 Vorstössen, fangen im Nationalrat an. Dann müssen sie sagen, selber abtischen. Und die meisten kommen gar nicht zu uns.
Also du musst gerne Sitzungen haben, wenn du das machst. Also ich habe grossen Respekt vor allen Parlamentariern, dass sie das überhaupt machen. Nicht immer wegen ihren Ansichten und Positionen, aber dass sie das machen. Also ich gehöre jetzt nicht zu den Komikern, die finden, jeder Politiker ist dumm und blöd und korrupt und so. Das gibt ja solche, die das ein bisschen so sagen. Und man hat immer einen billigen Lacher dann und so. Ich habe wirklich, es imponiert mir wirklich, dass einer ein Milizpolitiker angeht und das macht. Aber so viele Sitzungen, ich würde es nicht aushalten. Ich werde bei jeder Sitzung, und es gibt auch ein paar Sitzungen, wo ich muss gehen und wo auch gut sind, dass man die macht und wo ich mich auch daran beteilige und vorbereite darauf. Aber ich werde nach einer Stunde sowas von ungeduldig. Wie ist das bei dir?
Also schön ist, wir können ja auch ein bisschen rein und rauslaufen. Also wir sind ein bisschen unser eigener Chef in dem Moment. Das schon, also man sitzt viel und lang. Aber was ich mir jetzt gefragt habe, wo du das gesagt hast, dass du das bewunderst. Ich wundere mich immer, wenn jemand quasi uns bewundert, dass wir das gerne machen. Ich mache das so gerne, dass für mich klar ist, alle wollen das machen. Alle auf dieser Welt würden das gerne machen. Und ganz speziell jetzt bei einem Kabarettist und wie bei dir, der ja auch gerne politisch debattiert, der auch gerne etwas vor Leuten präsentiert, möchte ich dich fragen, wärst du nicht auch gerne Politiker?
Nein. Ich werde das auch über die gefragt von Journalisten. Nein. Also erstens mal, ich bin konkordanzunfähig. Ich glaube, ich könnte nicht in einer Regierung einen Entscheid mittragen, wo ich nicht einverstanden
aber
bin.
Als Parlamentarier?
Als Parlamentarier da bin ich eben, glaube ich, ein bisschen zu faul. Ich habe so einen Respekt vor dem riesen Wust an Dokumenten, die ich studieren möchte. Und ich meine, wir können ja ein bisschen so tun. Wir haben in unserer Show, wo wir jetzt gerade spielen, da so eine Stelle drin, wo wir sagen, weißt, in unserer Branche musst du eigentlich gar nicht so viel wissen, aber mit dem Wenigen musst du eben etwas können, machen, damit es nachher gut tönt.
Das machen wir
auch. Und dass es ein Lachen gibt. Gut, die haben auch Lachen, aber unfreiwillig ändern, oder?
Aber es ist relativ ähnlich. Also du bist auf einem sehr breiten Themenspektrum unterwegs, gerade vorher als politischer Kabarettist. Und wir sind auf all diesen Themen auch unterwegs. Und uns beiden fehlt der Abgrundtief in Tiefgang. Und wir sind beide nicht Fachidioten, kein von diesen Gebieten.
Ja, aber du bist ein bisschen mehr als ich natürlich.
Mehr Fach.
Du hast mehr Fach. Ich meine, du bist auch Jurist, oder? Du siehst doch ein bisschen, oder du musst doch ein
bisschen. Aber überleg dir mal, was für Themen ich muss mitstimmen und das dann noch meinen Leuten und Lehrern erzählen, warum in Themen, die jetzt mit Juristerei nicht so viel zu tun haben. Also heute haben wir zum Beispiel darüber diskutiert, als letztes, bevor ich eben zu dir geflogen bin, ob die Schweiz einen Sachplan für Mineralienabbau brauche oder nicht.
Oh Gott.
Habe ich gedacht.
Und brauchen sie es oder nicht?
Es ist eben raffiniert, für den Sachplan ist der Bund nicht zuständig, für ein Konzept wäre er zuständig gewesen, aber die Motion hat einen Sachplan statt ein Konzept verlangt und darum haben wir es nicht gemacht. Aber du musst sagen, da kann ich verständlich jetzt so viel wie du.
Aber das klingt nach Leerlauf jetzt gerade das.
Also wir haben es einfach abgeschmettert.
Insofern ist es und wer macht jetzt das?
Jetzt macht niemand etwas, wir haben sie abgelenkt.
Ah, okay, gut. Also ich könnte auch mal sagen, das Problem, das wollen wir nicht behandeln und es abschmettern und dann wird es nicht gelöst.
Also
das
Schöne ist am Ständerat, wir können jedes zwei Probleme abschmettern mit der Begründung, dass die Kantone zuständig
sind. Ah, das ist gut, super. Und dann, was sagen die Kantone dazu?
Da sind wir ja nicht zuständig.
Ah, okay. Aber du kommst aus einem Kanton.
Ja, aber dort bin ich innenpolitisch auch wieder nicht zuständig.
Wirst du dann nicht zusammengeschissen da im Ausserrhoden oben und sagen, jetzt habt ihr etwas abgeschmettert und wir müssen den ganzen Scheiß erledigen?
Es läuft andersrum. Die sagen sich, danke, du hast Freiheit und der Kanton und der Föderalismus verteidigt. Sagen sie öffentlich. Ich meine, am Schluss am Bürotisch wieder im Stillen denken, es wäre schon realistisch, der Bund hat es geregelt, müsste ich nicht. Aber die offizielle Parole ist immer, jawohl, wir wollen das selber entscheiden.
Also es eröffnet mir ganz neue Perspektiven.
Also wenn ich das... An dem Geschäft ist übrigens noch gewesen, dass wir das besprochen haben, Sachplan Mineralien schon mal nicht so ganz auf der Höhe gewesen sind. Und vorne ist, wie der Bundesrat gesessen, wer denkst du, wer ist da vorne gesessen?
Ich würde mal sagen, Schneider Ammann.
Nein.
Nicht.
Es ist nur zwei Versuche.
Okay, Ueli Maurer.
Sachplan Mineralien, Untergrund, Raumplanung.
Berset.
Jetzt hast du gleich alle
durch. Barmelen.
Jetzt hast du ein paar Mal noch vor der Leuthard gesagt, ich meine Rundplanung
Umwelt. Ah, du hast gesagt Bundesrat, wenn du gesagt hättest Bundesrätin oder Mitglied vom Bundesratsgremium, weißt du, im Zeitalter von Gender Sensibility und so, Andrea, also wirklich.
Jetzt hast du mich voll verrückt.
Ich habe jetzt einfach die Männer durcherzählt.
Im Ernst?
Ja, ganz sicher.
Ganz bewusst?
Ja, ganz bewusst, im Ernst.
Sagst du
ja, ja. Es gibt mir selber zu denken, dass ich schon so sensibel
bin. Du bist
ja, ja.
Aber es ist also wirklich ein paar Mal nicht gesessen, wo du als letzte Mal immerhin genannt hast. Das ist unser Verteidigungsminister. Ich dachte, was hat der mit dem Sachplan Mineralien zu tun? Und dann habe ich meinen Banknachbar gefragt und der hat gedacht, ja, das verstehe ich auch nicht. Dann ist der zu Parmenanführer und gesagt, du, Guy, was hast eigentlich du mit dem Sachplan Mineralien zu tun? Und dann hat der ihm gesagt, er wüsste es eigentlich auch nicht. Aber der Bundesrat hat beschlossen, er soll jetzt da gehen.
Ah, dann haben sie einfach delegiert und gesagt, mach du den Scheiß.
Das ist recht.
Wahrscheinlich, ja, ja. Genau. Ich überdenke vielleicht, die einzelnen Bundesräte sind doch zum Teil auch Stellvertreter von anderen Departementsvorstehern, oder?
Das habe ich mir auch überlegt, aber das ist nicht seine
Begründung. Das ist es auch nicht gewesen.
Das ist nicht seine Begründung.
Ja. Und ja. Was hat er sich geäussert, der Parmalen, zu dem hochkomplexen Thema?
Ja, er hat von Mineralien geredet und eben, wir sind nicht zuständig. Also das war schon Vorbereitung gewesen.
Eben, gut, aber die Vorbereitung, die hat ein Mitarbeiter gemacht, oder?
Nicht mehr. Muss so sein, ja. Eben. Aber es ist leider nicht so spektakulär rausgekommen, wie sagen wir, die legendären Bündnerfleisch- oder Rössli-Vorstöße, die ein Bundesrat ausberichten, wo man gar nicht davor steht.
Gut, du bist ja Mitarbeiter gewesen von einem sehr bekannten Bundesrat, von Hans-Rudolf Merz. Hast du dann auch so Sachen müssen machen? Hast du auch so müssen Briefe und sagen, sagen sie denn das und ich schreibe das alles, ich recherchiere das und er ist dann vorne dran und tut so, wie er das von ihm kennt?
Ich habe das gemacht im Teil Reden, oder? Also wenn er einen Auftritt hatte, bei der Partei oder Hauseigentümerversammlung oder Finanzdirektoren oder 1. August. Die Reden habe ich großteils vorbereitet, aber am Schluss ist natürlich immer kommt der Flair natürlich drin vom Autor, vom Bundesrat selber. Aber die Antworten vom Parlament, die oft sehr brötig und technisch und langweilig sind, die habe ich nicht bearbeitet, sondern da hast du eben Leute in der Verwaltung, die wirklich rauskommen, aufs Mineral genau, Talg, Gips, Kalzit, Fluorid, Apatit, Feldspat, Quarz, Topaz, Korund, Diamant, Das ist bekannt. Das war jetzt die monstische Härteskala in den Merksprüchen von der Kant übrigens.
Aber du kennst dich doch ein bisschen aus mit den Mineralien.
Ich das
auf das muss ich gerade das Mineralwasser einschenken. Ja, weil ich dachte, wenn man es gehört, muss es eine gewisse Erklärung da dazu nehmen.
Aber
also, du bist Redenschreiber unter anderem vom Bundesrat Merz. Bist denn du auch, also Bündnerfleisch, das hast du nicht geschrieben, das ist spontan.
Das ist, nein, das ist alles spontan. Es ist ja also eine Antwort von jemandem aus der Zollverwaltung, irgendwie der Untersektion von der Unterabteilung, von der Unterteam Bündnerfleisch. Und der hat das geschrieben und dann ist das Quartier auch aufgewandert und zum Hans-Rudi Merz und der Armin hat das müssen vortragen und es hat einfach verdunst. Und was ich Pointe eigentlich im Ganzen finde, ist erst, dass er dann sich ist noch entschuldigen freundlich, er ist ein extrem menschenfreundlicher Hans-Rudi Merz.
Ja, sehr höflicher Mensch, ich bin ihm ein, zweimal begegnet, das ist ganz ein höflicher Mensch.
Extrem, für seine Mitarbeiter fürsorglich war es nicht. Mhm. Und ist also zu dem Schritt, ist ein Täter dann angegangen und hat dann gesagt, er entschuldigt sich noch, falls der Eindruck entstanden ist, er habe sich lustig gemacht über seine Arbeit. Und so wie mir rapportiert wurde, hat der das also nicht mit Humor genommen, das Ganze.
Oh.
Dann müsstest du vielleicht mal ein jahreskalter Casino-Theater
operieren. Oh nein, so ein Publikum können wir nicht brauchen. Weißt du, die so humorlos
drin hocken? Therapieren.
Ja, gut, aber nicht in Sachen Humor, sondern in Sachen Publikum. Okay. Aber wir müssen therapieren in unserem Stück. Oh nein, solche Zuschauer musst du uns nicht zubringen. Da musst du nimm ein paar andere mit.
Und solche Leute sitzen halt auch da auf den Amtsstuhl. Und für dort, wo es ein bisschen öffentlicher soll sein, hast du einen persönlichen Mitarbeiter, der deinen Stil ein bisschen kennen und auch einen glatten Spruch nicht drin schreiben. Aber bei diesen 100 Vorstößen, die du dir musst vortragen, kannst du jedes Mal noch einen Kabarettist drüber lassen. Ja. Aber eigentlich sollte in der Kommunikationsabteilung noch einen Kabarettist haben. Einfach für die Rhetorik.
Ja, für die Rhetorik vielleicht, ja klar. Es gibt ja auch, ich meine, witzige Politikerreden finde ich, sind natürlich toll, weil man so ganz viel mehr Leute erreicht, viel mehr Junge erreicht, wenn ich will sagen. Wo dann denken, aha, der hat noch Witz oder der hat sogar Selbstironie, das wäre eigentlich fast das Beste. Es gibt ja so die Politiker, also für mich ist der Barack Obama immer so einer gewesen, der relativ cool hat können, zwar seine toughe Message überbringen, aber mit ein paar guten Bemerkungen eben können sagen, hey, hört mal, man kann zwischendurch eben auch mal ein bisschen anders reden miteinander, oder? Und das hat in der Schweiz ja lang, ist das so, also wo wir angefangen haben mit der Late-Night-Show, mit Victors Programm, dem Victors Spätprogramm, ist es also eine grosse Sache gewesen, da immer noch, dass Politiker zu uns gekommen sind. Und dann haben die gemerkt, dass man mit dem eben auch eine Message überbringen, oder? Und das sehr eloquent gemacht. Du bist, hast zu denen gehört zum Beispiel. Und es gibt ein paar andere. Es gibt den Alexander Tschepet, der kürzlich verstorben ist. Der ist einer von denen. Auch ein Toni Brunner im Übrigen. Solche, die gemerkt haben, dass man eben das Medium auch anders kann brauchen kann. Und dass man anders kann mit den Leuten reden kann. Oder zum Beispiel auch Develin Wittmer-Schlumpf, mhm, die zu uns gekommen ist. Und so eine flapsige Bemerkung gemacht hat, wo er nachher aber ein bisschen angekriegt worden ist. Es ist ja da, glaube ich, um was ist gegangen? Irgendeine Steuerreform, ich weiss nicht.
Und die Bundesräte haben das Gefühl, das Publikum immer noch sehr humorlos. Wenn sie etwas anderes sagen, dann hängt man die...
Ja, wobei, wer da bekehrt war, das sind ein paar Politiker gewesen. Im Publikum ist sie hervorragend angekommen, weil ja, alle haben gedacht, das ist ja ganz früher gewesen bei der Ruth Dreifuss, weil alle haben ja die Witz gemacht, aha, das ist das Mammeli, wo immer so ein bisschen altmodisch angelegt ist, und sie ist und hat gerade über das ein paar Jokes gemacht. Und mit dem hat sie alles aus dem Weg geräumt und hat nachher ihre Message können überbringen, was eigentlich sehr geschickt ist. Das haben die Amerikaner uns ein bisschen voraus. Nicht zuletzt darum kommt die Late-Night-Show von dort.
Ich denke, die Selbstironie quasi vom Politiker ist wahrscheinlich auch darum so wertvoll, weil ja immer der Verdacht besteht, dass der Politiker sich zu ernst nimmt, immer grundsätzlich. Er kommt irgendein Amt über und kann sogar noch eine gewisse Macht in seinem beschränkten Rahmen ausüben. Und jetzt wäre das ja gefährlich, wenn er dann meint, er sei jetzt wirklich das Amt.
Ja.
Und in dem Moment, wo er die Selbstironie auspackt, gibt er auch zu verstehen, ich verwechsle mich nicht mit dem Amt, sondern ich kenne auch meine eigenen Schwächen und Fehler. Ich mache jetzt mal zu, das Amt und so gut bin ich dran.
Genau.
Finde ich auch nicht.
Es kann dann natürlich auch bei den Einzelnen passieren, dass sie zwar selbstironisch sind, aber nachher stellt sich heraus, dass das gar nicht Selbstironie war. Wir hatten zum Beispiel einen hervorragenden Auftritt von Pierre Vinzenz bei uns in der Sendung und er hat die besten Jokes über Banker gemacht und so. Wirklich hervorragend, ein toller Gast gewesen. Und jetzt hat man gemerkt, es ist vielleicht einiges ist ein bisschen ernster gewesen, als es hier einfach geschonen hat. Oder? Aber bei einem Politiker ist es etwas anderes. Politiker sind ja dann meistens auch immer ein bisschen am Buhlen um Zustimmung. Natürlich, weil sie denken, dass die Wähler müssen es auch. Finde ich auch gar nicht so schlecht, dass man an die Wähler denkt. Es ist auch nicht so schlecht, wenn das Fernsehen hin und wieder an Zuschauer denkt. Oder? Und nicht nur an die Selbstverwirklichung von den Einzelnen. Aber es wäre schon gut, wenn man in der Politik manchmal ein bisschen könnte entspannter debattieren. Es gibt ein paar, die das können, aber andere, die
estimieren das nicht. Mit entspannter, weniger Ayatollah-mässig die eigene Meinung als Gott geben voraussetzen oder im Umgang mit anderen entspannter?
Ja, es gibt ein paar Leute, die ich kenne, die dann auch ganz anders sind, je nachdem, in welchem Medium oder über welches Medium sie kommunizieren. Es gibt Leute oder Politiker, wenn ich persönlich mit ihnen rede, sind sie sehr zugänglich für Argumente der Gegner und sagen, ja, das stimmt eigentlich, ja, müssen wir sich überlegen. Aber zum Beispiel auf Twitter sind sie einfach irgendwie einfach so Automaten, sind so ein bisschen Parolenautomaten von ihrer eigenen Partei. Oder? Und es ist immer klar, wer schuld ist, es ist immer klar, wer Recht hat und so. Und das ist so langweilig und da erreicht so ein Politiker erreicht keinen einzigen, der nicht schon von vornherein seiner Meinung ist.
Die zwei Märkte, die quasi jetzt so, wenn du Wähler, wo kannst du versuchen, für die da zu sein. Und ja, sagen sich, ich bin der Radikalste von meiner Denkart. Ich bin quasi der Ayatollah. Und ich brauche nur die, aber für die bin ich der Guru. Und der andere sagt sich, nein, ich versuche etwas zu erzählen, was ich finde, und dann mal schauen, und das möglichst breit kann überzeugen.
Du bist ja relativ früh, bist du der FDP beitreten, glaube ich, in dem Dorf, wo du aufgewachsen bist, im Appenzellischen, oder? Und dort hat man die FDP gerade gegründet und bist gerade dazugegangen?
Die ist im 1999 ist die gegründet worden und ich habe dann dort noch auf der heimischen Schreibmaschine einen Dreizeiler geschrieben, ob ich da beitreten
darf. Warum denn da gerade die FDP? Wären da andere in Frage gekommen oder hast du dich schon vorher mit dem beschäftigt? Also ich meine, so ein Politier, wie du ja bist, du hast dich sicher schon als Jugendlicher mit Politik beschäftigt.
Lustigerweise eben nicht.
Nicht?
Kein von denen, der kann sagen, schon mit 3 habe ich gesehen, wie man irgendwie mit Delfin etwas angetan hat und seitdem bin ich Delfinschützer. Oder so, so eine Geschichte habe ich gar nicht, sondern das erste Mal, als ich politisch etwas machen sollte, war im Schulparlament, so schweizweit hat es gegeben, und das hat mich irgendwie nicht interessiert. Bis ich da drin bin, bin ich schon aus der Schule raus und dann betrifft es mich gar nicht mehr. Und das erste Mal, wo so etwas zu mir übergefunkelt hat, war, als unsere Lehrerin mit uns ins Bundeshaus ist und dann später daheim eine Debatte gemacht hat im Schulzimmer und hat gesagt, du bist für die Abschaffung der Landsgemeinde und ein Kollege hat sie gesagt, du bist dagegen. Er war dort schon politisch aktiv, gewesen, sehr, sehr links. Und ich habe einfach gerne debattiert zu allem und dann bin ich in die andere Position gewesen und hatte Spass daran. Und natürlich in meiner Familie sind viele so im Geist freisinnig, so richtig Ämter hat kaum einen, außer mal einen Grossvater im Stadtparlament Usterfahr, im Anno Schnee. Aber es ist noch in der Luft gelegen vielleicht. Aber wie ich dann dabei trete, wie weiss ich jedenfalls selber nicht mehr so genau. Außer dass ich den Brief geschrieben habe mit 19, die Zeitung, das ich gesehen habe, angefangen die Zeitung zu lesen. Und was mich mehr fasziniert hat, eigentlich ist die Debatte an sich. Ich hatte Lust, in diesem Gemeinwesen mal auch da mich einzubringen und mit denen an den Tisch sitzen und diskutieren. Dann hast du gewusst, dass ich dann mal in Anwalt werde. Ich bin mehr vom Diskurs hergekommen als von der Ideologie oder einem konkreten Problem. Jetzt müssen wir vorschreiten oder jetzt muss die ganze Welt freisinnig werden.
Aber wenn du jetzt dort gewesen wärst und du wärst zu dieser FDP, zu dieser Neugründeten gekommen und du hättest komplett andere Vorstellungen gehabt, du hättest gefunden, du wärst Sozialist gewesen, ja. Zum Beispiel, aber gleich mit der gleichen Freude am Debattieren, irgendwie die Übereinstimmung wäre dann ziemlich schnell vorbei gewesen, oder?
Nein, das ist vielleicht sagen, ein schöner Zufall. Also ich habe ein freiheitliches Denken, kann sicher in dem Moment,
aber du bist schon explizit. Du bist von Natur aus ein Freisinniger. Du bist als Freisinniger geboren.
Was geboren und prägt. Aber so ein Beispiel, wo wir dann aber erst, man tut sich die eigene Geschichte dann ruhig jagen lassen, die Geschichtsschreibung so schreiben, dass sie dann in die Gegenwart führt. Und bei mir ist es quasi die Anekdote, dass mir bei 9 meine Mutter gesagt hat, schau, geh ins Bett, wenn du willst, du gehst eh nach mir und du weißt, wenn du musst wieder aufstehen, solange du deine Aufzüge machst, ist nicht das Gleiche. Muss ich das nicht reglementieren und nicht kontrollieren?
Selbstverantwortung, Eigenverantwortung. Freiheit und Verantwortung in der Familie.
In der Familie,
ja. Das habe ich aber auch gehabt, weil meine Mutter ist allerdings arbeiten und darum bin ich ein sogenanntes Schlüsselkind gewesen, hat man dort gesagt.
Schlüsselkind?
Nein, Schlüsselkind. Da haben wir glaub, ganz am Anfang den Fernseher gar noch nicht gehabt. Aber ich konnte zum Beispiel selber posten, können anschreiben lassen im Landkreis. Ziemlich selbstständig müssen wir den Tag verbringen. Und trotzdem ist aus mir kein Freisinniger geworden. Was ist schiefgegangen bei mir, Andrea?
Du bist wahrscheinlich einfach jugendlich geblieben, oder? Man sagt ja, wer jung und nicht links ist, hat kein Herz. Und wer alt ist und nicht feinsinnig, kein Verstand. Also du bist einfach, du bist für mich sehr jugendlich.
Ja, gut, es ist bei mir natürlich ein bisschen anders. Ich habe dann eine Lehre gemacht als Schriftsetzer, als Typograf. Und dort sind die Typografen-Gewerkschaften sind da ein bisschen die Radikalen gewesen, ein bisschen die Edelgewerkschaften, haben sie sich selber gefunden. Und das war dann auch so ums Jahr 68 rum gewesen, und das ist alles ein bisschen aufgebrochen und man hat ein bisschen Freude gehabt am Polit-Happening machen. Das ist meinem Entertainment-Bedürfnis natürlich schon ein bisschen entgegengekommen. Das hat bei mir eine grosse Rolle.
Also das war bei dir das Format, das dich gereizt hat und nicht zwingend jetzt jeder Satz von Marx in dem Moment?
Nein, überhaupt nicht. Obwohl mich eigentlich Theorie hier interessiert hat. Es ist eine spannende Theorie, oder? Dass Arbeit in einem Wert steckt und im Geld steckt und so. Das ist eine spannende Theorie. Ob es nachher dann muss zu einer grossen Diktatur kommen, wo man ganze Völker ausrottet, ich weiß es nicht. Nein, das habe ich dann nie geglaubt, das ist klar. Aber es war spannend zu debattieren hier. Es war eine Debattierzeit. Und es war am Anfang noch nicht ganz so ideologisiert, sondern eigentlich noch fun.
Und siehst du, bei der Dorfpolitik ist das eigentlich ähnlich, oder? Die wenigsten im Gemeinderat haben eine Parteizugehörigkeit und wenn sie eine haben, spielt sie nicht eine Wahnsinnsrolle. Natürlich schwimmt es unten da, subkutan ein bisschen mit, aber es ist nicht Matsch.
Darum kommt es auch hin und wieder vor, dass zum Beispiel bei grossen Parteien, gerade bei einer SVP zum Beispiel, einfach einmal, sagen wir mal, die unteren Chargen, ich meine es nicht verrechtlich natürlich, sondern die, die in den Dörfern, in den Gemeinden sind und eben müssen Kompromiss finden in der alltäglichen Politik, dann einmal die grossen Ideologen, die immer grosse Schnur haben, mal nicht mehr wählen. Das kann ja dann mal vorkommen. Das ist ja eigentlich noch eine Art gesunde Kontrolle von der Politikerbasis gegenüber den Grossen.
Es funktioniert anders auf selber Ebene. Ja. Sie haben auch zuerst bei der Ortspartei gewesen und dann der Geschäftsprüfungskommission im Gemeinderat. Hat das kaum eine Rolle gespielt? Es sind vielleicht einmal zwei Freisinnige gewesen und die Rest alle parteilos. Mhm. Das ist nie ein Thema.
Aber bei dir ist es ja dann schnell aufwärts gegangen, oder? Also du bist ja im jugendlichen Alter von wie viel dann zum Bundesrat März gekommen?
Mit 27.
Mit 27 warst du ja einer der jüngsten Berater, oder?
Also im selben Moment sicher der jüngste persönliche Mitarbeiter und wahrscheinlich über eine gewisse Zeit raus auch. Ich finde es wahnsinnig mutig von ihm, dass er das Risiko eingegangen ist. Oder? Weil, ich müsste so eine Funktion besetzen, dann
ja,
bin ich ja erfahren.
Es ist nicht das einzige Risiko, das er mehr Zeit gegangen
ist. Hätte ich gerne. Aber man kann sagen, ich bin was wahnsinnig ausgezahlt hat, oder? Ja. Würde ich jetzt sagen. Dann würdest du an sich gerne einen Bundeshaus Insider. Und mein Glück war, dass mein Vorgänger ein extremer Bundeshaus Insider war. Der hat das 6 Jahre von 2 Bundesräten gemacht. Unter anderem das erste Jahr von Hans-Rudi Merz. Und dann hat der Hans-Rudi Merz gefunden, jetzt bin ich dermassen Insider. Jetzt mache ich mal jemanden als Greenhorn-Verträge, der da draußen rein querkommt. Das war meine Chance.
Ja, das war eigentlich ein guter Zug von ihm. Aber du warst nicht dabei, als er auf Libyen geflogen ist und ist die Koffer zurückgeholt oder so?
Ich war kommunikativ auch dran. Ich habe ihm, als ich gemerkt habe, er geht, habe ich ihm noch per SMS angeboten, als er quasi schon im Flieger halb war, ob ich noch mitkommen soll, dass wenn er dann verhaftet würde, dass wir dann jassen können. Und er hat dann gesagt, naja, jetzt schon...
Das sind aber naive Vorstellungen von Gefängnis in Libyen unter dem Gaddafi, dass man dort noch jassen, oder Andrea?
Ja, irgendwie, gerade in so schwierigen Situationen, wo schon irgendwie noch einen Lichtblick haben und das wäre ja, klar. Dann beim Schieber noch gewinnen.
Ja klar. Das ist ja heute bei den Bundesräten ja so, das ist ja klar, dass die Berater brauchen, oder? Es ist ja so, dass wir eben nur 7 haben, das ist ja eigentlich wenig für eine Landesregierung. Und dass die natürlich auch nicht, wir haben ja nicht Staatssekretär in dem Sinn. Ich nehme an, so Berater haben manchmal fast Funktionen so wie Staatssekretär oder so. Oder sind das dann eher Abteilungsleiter oder Chefberater?
Die graue Eminenz natürlich sind das Generalsekretäre. Das sind unglaublich mächtige Figuren. Jeder hat einen, das ist Nummer 2 im Departement. Und die meisten sind wirklich auch starke Persönlichkeiten.
Und das sind die den ganzen Betrieb viel besser kennen als dann der Bundesrat, der neu dazukommt.
Wenn sie schon vorher dort sind, wie oft kennen und gehen die auch mit dem Bundesrat? Die sind auf dem Schleudersitz wie persönliche Mitarbeiter und Kommunikationschefs. Die sind schon eingebunden. Aber sie sind oft ein bisschen Ärgernis, die Stäbchen natürlich für die Amtsdirektoren, die wirklich schon 30 Jahre da sind. Mhm. Und die dann in der Mineraliendebatte also jeden Kieselstein lang kennen. Und dann hast du einen Generalsekretär, der Fäden zieht und den Zugang zum Bundesrat reguliert und die politische Leitlinie mitgestaltet mit dem Bundesrat. Das ist ein extrem anspruchsvoller Job. Im Herz der Maschine und im Konflikt auch mit dem Maschinenraum.
Aber wie viel Einfluss haben die auf den Bundesrat?
Viel, würde ich sagen. Schon, Eben. Also meinst du, vor, eben, jetzt kommt da der Bundesrat Jacobo noch ins Amt und sie geht in ein Departement, wo du nichts davon verstehst. Bei dir jetzt Mineralogie haben wir herausgefunden und landest da, Sachplan Mineralien, mal erzählen. Und dann kommt der Generalsekretär und tut da das Dossier zusammenstellen und sagt, du, wir sind schon immer so gelaufen.
Ja.
Du bist wahrscheinlich der erste paar Amtstage. Das ist dann wahrscheinlich schon stark.
Es gibt Bundesräte, da hofft man, dass sie starke Berater haben. Also das, zum Beispiel, es gibt Bundesräte, wo ich sogar hoffe, dass Berater wenigstens können reden können, wenn der Bundesrat selber schon nicht reden kann und nicht das sagen, was man eigentlich will.
Die sind natürlich auch medial im Hintergrund, oder? Die genannten grauen Eminenzen. In den Kommissionen kommen wir schon zum Zug. Und das sind die Kommissionen, reden oft Bundesräte am Anfang. Und dann, je nachdem, wie dosierfest eigentlich in der Mineralogie gerade ist, geht es entweder 30 Sekunden oder 30 Minuten, bis dann der Fachmann nebenan oder der Rest erzählt.
Im Moment sieht es ja gerade so aus, dass es dann irgendwann vor absehbarer Zeit zwei Vakanzen gibt im Bundesrat. Schneider-Ammann, das ist dein Bundesrat, der freisinnige Bundesrat, wo glaube alle ein bisschen darauf wartet, dass er jetzt mal Platz macht. Und dann hat es einige in der Ostschweiz, wo sich berechtigte Chancen ausrechnen zum Nachfolger werden. Da würdest eigentlich du auch dazu gehören, das wäre ja mal toll, so ein junger Bundesrat. Aber da ist noch deine Parteikollegin aus Wiel, St. Gallen. Den Namen nicht ein.
Kann ich auch noch. Zurück gibt es keine Volkswahl, gell? Sonst müsstest du noch googeln, welchen Namen
du hast. Ja, das ist jetzt peinlich, dass mir jetzt den Namen nicht in den Sinn kommt. Aber es ist schöner gewesen, wenn du den Namen sagst als ich. Jetzt, wie ist das? Das wird jetzt so, da tut man überall ein bisschen scharren, oder wie das dann läuft. Eigentlich ist es ein bisschen, ich sage nicht mafiös im Sinn von kriminell, oder? Aber es ist eigentlich so, wenn ein Bundesrat langsam vorkommt, in anderen Ländern ist das so, das ist der natürliche Führer oder der erste Mann oder die erste Frau von der jeweiligen Partei, geht dann auch in die Regierung und dann weiss man auch, wer man wählt. Da in der Schweiz weiss man ja manchmal gar nicht recht, wer man wählt. Das ist so das Komische. Ist das eine gute Sache in unserem System oder ist das etwas, was man mal ändern muss?
Ich sollte noch nie so direkt vergleichen, weil die Systeme, die du genannt hast, die haben ja dann zwar den Premier, das ist klar, aber das ist dann nur einer von der Mehrheitspartei. Also es läuft komplett anders dort. Und der wiederum wählt dann sein Kabinett und wie denn die genau entsteht, finde ich noch viel obskurer. Also,
das ist klar. Ich sage ja
nicht, der Chef ist klar.
Ja, ich sage nicht, man soll so, aber ich sage, die Persönlichkeit, die vorkommt, die haben irgendwo mal müssen, und wenn es nur auf politischem Gebiet ist, ein bisschen zeigen, dass sie Führungsqualität
haben. Der Premierminister, oder? Der Premierminister, das ist der Leader von der Partei. Und der
nein, so meine ich es nicht. Auch wenn der Premierminister nachher andere
ins Kabinett
und sind das meistens solche, die irgendwo einfach schon auf einem gewissen Sachgebiet irgendetwas erreicht haben. Oder sie sind irgendwie Chef bei einem Landesverband oder bei einer Region oder so. Oder Partei, eine Sektion von einer Partei. Oder so. Also jedenfalls einer, der hat können, der hat müssen fighten, oder? Da habe ich dann manchmal das Gefühl, und das ist gerade bei dem jetzigen FDP-Bundesrat der Fall, der hat nie gross müssen fighten und darum kann er sich auch nicht richtig ausdrücken. Und von einem Politiker erwarte ich, dass er seine Positionen verteidigt und einmal ein bisschen in einen Fight eingeht.
Also Moment,
bei einem, wo man immer Verbarmen hat, weil man denkt, erlebe ich echt das Ende von seinem Satz oder nicht? Und wenn ja, gibt es überhaupt das Ende vom Satz? Das ist einfach, das geht nicht in der Politik.
Also ich sehe den kommunikativen Vorwurf jetzt an Bundesrat Schneider-Ammann. Aber darf ich auch ein bisschen tiefer schauen, was einer macht. Aber machen wir einen Schritt zurück zum Systemvergleich. Ich sehe es genau umgekehrt. Oder in dem System, das du genannt hast, da gibt es einen Leader, der muss fighten. Nehmen wir die USA, so einen Trump, der muss fighten für das Amt. Oder? Man muss sich fragen, ob er Rucksack hatte, aber irgendwie hat er gefeiert und hat auf eine Art auch noch gewonnen. Aber nachher kann er...
Die Russen haben ein bisschen mitgefeiert.
Die haben noch geholfen. Ja. Und nachher kann er aber nehmen, wie immer will. Und auch innerhalb «You're fired» der Nächste. Da bekommt in die Schweiz einer, der Botschafter ist. Weißt du nicht, was der... Das ist vor seinem Golfparty einfach gewesen. Also ich muss sagen, die zweite Reihe in so einem System, und das alle aus dem Präsidenten sind die zweite Reihe, die kommt von irgendwo. Ohne Meriten sind eigentlich zufällig. Es lange, vielleicht bist du ein grosser Gönner gewesen, ein Spender. In der Schweiz sind sieben in der ersten Reihe und jeder muss aus eigener Kraft herankommen. Bist du nicht nur der Juniorminister, weil du noch den Cousin bist und den gut kennst. Da muss jeder alleine fighten. Und jetzt gerade bist du Schneider-Ammann, zeigt das ja. Er war vorher genau von so einem Verbandspräsident, den du in Swissmann, den du genannt hast. Und du warst Nationalunternehmer. Also da muss jeder in eigenen Namen reinkommen. Du kannst nicht sagen, hoffentlich gewinnt mein Chef. Und der tut mich dann schon anziehen.
Weißt du, ich meine es jetzt weniger vom System aus. Ich meine es mehr von der Persönlichkeit aus von jemandem. Also, dass wenn jemand in der Politik ist, etwas vertritt und in ein Exekutivamt kommt, erwarte ich von einem, dass er fightet, dass er argumentiert. Und wenn er das nicht kann, finde ich, ist er am falschen Ort. Nur das, was ich will sagen.
Okay, ja. Also in unserem System in der Tat wählt natürlich die Leute, ich sage nicht zufällig, aber so wählt es geheim. Und ich glaube, es gibt 100 Überlegungen, die jeder, wenn er erzählt, schreibt. Und das ist natürlich nicht, wenn du jemanden da anstellst mit deinem klaren Anforderungskatalog und dann nimmst du den, den du findest, ist der Beste.
Das ist klar, ja. Sag mal, du bist du wirklich das Exekutivamt, hast du in der Politik bis jetzt noch nicht gehabt?
In der Gemeinde bin ich Gemeinde. Ich bin im Gemeinderat, das war klein und übersichtlich. Ich bin Baupräsident geworden, das wäre etwa so wie du Mineralienminister. Aber man kommt ja alles rein. Und ich habe dann die Baubewilligungen und Bauten von der Gemeinde gemacht und ich habe es extrem schön gefunden.
Na gut, aber das hast du jetzt auch brauchen können, du hast ja ein Haus gebaut, oder?
Genau.
Du hast sicher gewisse Kenntnisse gehabt und man hat sogar einen Wanderweg umleiten, glaube ich, oder?
Das hat sogar also mal im Blick geschafft, was aber relativ gut gegangen ist. Es ist einfach so, baurechtlich ist ein Wanderweg verlegen komplizierter als ein AKW bauen, weil das so viel mitredet. Aber ist am Schluss auch richtig, weil es ist klar, sonst kommt jeder und sagt, den Wanderweg finde ich super, aber meine muss man zutun. Und darum schauen Sie da genau an. Aber ich sage nochmal, die Gemeindearbeit habe ich extrem schön gefunden, weil in so einem Gemeindeamt, du siehst einfach, was du machst. Also wir haben über irgendeinen konkreten Haken irgendwo debattiert und dann bist du den Haken anlangen, anschauen. Wenn ich jetzt noch durch die Gemeinde fahre, sehe ich noch den Haken. Finde mehr, also eine Auflage mehr machen, damit er schöner wäre. Aber es ist so zum Anlangen. Und was wir zu fern machen, mache ich ja extrem gerne, aber es ist einfach extrem langfristig. Du hast vorhin gesagt, erlebe ich den von einem Satz noch. Da musst du dich fragen, wenn ich am ersten Tag vom Amt am Vorstoß einreiche, überlebe ich die Abstimmung über den Vorstoß noch. Das ist extrem lang und abstrakt am Schluss.
Aber es ist doch etwas, was doch jeder Politiker, ich weiss, es wird jeder Politiker gefragt, redet sie Bundesrat, würden sie Bundesrat, aber gestalten kann man ja im Exekutivamt natürlich sehr direkt und eben etwas, was man nachher kann anschauen kann. Wenn es jetzt nicht gerade der Haag ist oder gut, gewisse Sachen, eben, wo du sagst, kompliziert sind über Jahre hinweg und irgendwie verwässert alles und so. Aber es gibt doch gewisse Gestaltungsmöglichkeiten auch in der Exekutive in der Schweiz. Würde dich das reizen?
Ein Schweizer Bundesrat hat natürlich massiv mehr Gestaltungsmöglichkeiten oder ein bisschen profaner gesagt, ach, also dann nochmal Parlamentarier massiv mehr, ist klar. Aber man zahlt einen gigantischen Preis.
Ja.
Und was mich ein bisschen unterscheidet von einigen von meinen Ratskollegen ist, ich habe relativ nahe gesehen, wie das Preis, was auf dem Preisschild steht.
Ja, das ist es, glaube ich, ja. Und, aber trotzdem, würdest du es machen?
Also in einem aktuellen Zustand kann ich mir das, einen Zustand von Lebenssituation kann ich mir das kaum vorstellen. Ob ich es mir nicht vorstellen, weiß ich nicht. Aber nur schon, oder du hast als Bundesrat keine Minute Freizeit mehr für die nächsten 12 Jahre.
Und es wollen alle etwas von dir. Also ich habe das schon konkret erlebt mit ein paar Bundesräten und ich glaube vor allem Bundesrätin, wenn die neu mal durchgehen, sie sind eigentlich für alles zuständig und es gibt immer jemanden, der die Gelegenheit will, ergreifen zum Ankommen und irgendetwas wählen.
Oder das ist ja noch deutlich gesagt.
Oder so.
Ja. Für alles zuständig und alle hätten noch einen Wunsch und eine Idee, das ist ja nicht deutlich formuliert. An sich ist es mehr für alles verantwortlich und allem schuld. Das ist ja eigentlich nicht
genau.
So. Oder wenn einer auf der Straße vom Bundesrat zugeht, dann hat er vielleicht einen höflichen Wunsch. Oder die natürlich Briefe schreiben, oder die in anderen Parteien sind und immer schiessen, das musst du auch noch wollen. Und das andere ist, also ich habe
aber das musst du auch
aushalten. Das musst du aushalten.
Musst du aushalten.
Und, also wenn du ein Kind hast, wenn du Familie hast, wenn du Freunde hast, die musst du, denen musst du einfach mal alle sagen, ich sehe mich jetzt in 12 Jahren nicht. Also beziehungsweise nur noch im Fernsehen. Ja. Und wenn ich wieder komme, dann fange ich an, euch in Händen röteln.
Mhm. Du bist, glaube von der Familie aus dem Tessin, oder? Von Garoni sind Tessiner, oder?
Jetzt habe ich deine mangelnde Sensibilität in schlechter Frage, aber muss ich darauf aufdecken. Stimmt natürlich, mein Grossvater väterlicherseits Garoni ist vom Tessin und dann als Unternehmer in die Ostschweiz gekommen. Dort den Flughafen und Eisenbahnweg und so gebaut als Unternehmer. Aber was mich fasziniert oder ein bisschen erschüttert bei diesen Fragen, die sich alle immer fragen, wo kommt der Name her? Man geht immer dieser einen Vaterlinie nach.
Ja, ich kenne das natürlich. Das kenne ich bei mir natürlich
aber,
auch. Oder?
Woher kommen
ja, klar, Sie? Ja,
aber genau. Die Großmutter und der Großvater, die sind alle irrelevant.
Ja. Woher ist denn die mütterliche Linie?
Also, zum dritten Vater zu nennen, war ein Bündner.
Ja.
Ein Bündner war mit dem Zahnarzt, mein Großvater gefliesst. Und dann habe ich zwei Großmütter. Schweizerin und der Generation zurück, zum Teil wird es dann schon deutsch, also es wird dann wahnsinnig bunt. Und zum Teil, wenn jemand aus dem rechtskonservativen Ecke kommt und sagt, sind Sie denn eigentlich Italiener? So halb mit dem Vorwurf. Dann sage ich zwar zuerst entwaffnen Designer, die gehen ja so halb dann. Mhm. Aber das sind natürlich auch Italiener gewesen.
Kein Cink.
Ja, kein Cink, aber Cink, ja. 200 Jahre vorher schon. Ja. Und dann sage ich aber, wenn wir 200 Jahre zurückgehen, sind vielleicht, weiß ich, wie viele von meinen Vorfahren aus irgendwelchen Ländern kommen, die sich auf der Karte gar nicht finden würden.
Die sind dann aber irgendwie eben in Appenzellischen und du hast dann, glaube ich, auch noch das Bürgerrecht angenommen, oder?
Also ich bin natürlich Schweizer geboren, Schweizer Eltern, von Schweizer
Urgesetz. Ich meine das Bürgerrecht von der Gemeinde.
Ja, genau, das habe ich zum Spass gemacht mit 22. Meine Mutter und ich haben sich einfach in diesem Ort so verbunden gefühlt. Und ich war schon politisch gewesen, ich dachte, das wende ich jetzt mal ab. Weißt du, als Jurist lerne ich die Verfahren. Ich habe mir so eine Eigenschaft, ich habe so Freude an diesen Verfahren, als Jurist, ich spiele die immer durch. Also ich habe extra eine Pistole von meinem Großvater übernommen, um mal eine Waffe registrieren und schauen, wie das geht. Oder ich habe mich einbürgern lassen, um mal die Einbürgerung durchzuspielen. Und lustig war, als ich angerufen habe, im Einbürgerungsamt vom Kanton mit 22, gesagt, grüezi, da ist Garoni, ich würde mich gerne mal einbürgern. Dann hat die Frau gesagt, guten Tag, Herr Garoni, verstehen Sie mich, wenn ich ganz langsam mit Ihnen spreche? Und sagt, ja, und das ist dann Gemeinderat, das geht gut. Aber das habe ich auch noch gespielt. Ja,
ich habe etwas Ähnliches erlebt, da in Winterthur. Das war eben hier im 68er, wo ich natürlich auch ein bisschen einer der Exponenten war, da von der Neuen Linken da in der Stadt. Da habe ich eine Vorladung bekommen von der Fremdenpolizei. Ich soll vorbeikommen und bitte Ausländerausweis mitbringen. Und dann habe ich angerufen und gesagt, das ist jetzt eine grosse Schwierigkeit, ich habe keinen Ausländerausweis. Dann haben die, ja, der fast wahrscheinlich schon einen Streifenwagen schicken und so. Und ich gesagt, ich bin leider Schweizer und habe einen Schweizer Pass, wie seit Geburt Schweizer, mein Vater auch. Also da hat einen anschwärzen wollen, gefunden, das ist ein Italiener, der ist politisch tätig.
Er schafft es nicht. Ja. Wir sind ja heute wieder am Punkt, wo wir vorstellen, im eidgenössischen Parlament hat ein politisches Redeverbot für Ausländer.
Ja.
Weil der Gefahr besteht, dass sie nicht genau das sagen, was wir schon immer
gehört haben. Was wir genannt werden wissen, ja klar. Jetzt die Parlamentarier, sagen wir jetzt mal, wo so eigentlich das eine Thema noch haben. Wir sind besser als alle anderen. Was haben wir den anderen voraus? Welche müssen wir rausschicken wieder, weil sie uns nicht passen und so. Das ist ja vor allem eine Partei, nämlich die SVP, die das bewirtschaftet. Langsam habe ich aber das Gefühl, es wirkt nicht mehr so wie auch schon.
Kommt wahrscheinlich auf Grosswetterlage, oder? Im Sommer 15 mit der ganzen Flüchtlingsthematik in Europa sind alle spitz drauf gewesen.
Klar.
Und irgendwann schleift sich das vielleicht auch ab. Das ist ja, wenn wir Asylgesetzabstimmungen haben, dann kommen die immer hoch durch, die Gesetze. Aber SVPler können natürlich den Anspruch nehmen und sagen, unsere Ideen sind so im Mainstream und in der Gesetzgebung angekommen, dass der Bedarf auch immer so groß ist. Mhm. Das Schlimmste, was einem Politiker kann passieren kann, gerade wenn man monothematisch ist, dass seine Wünsche umgesetzt werden. Also wenn du 40-Stunden-Woche forderst und plötzlich ist sie da, was machst du
denn? Ja, klar. Also dein grosses Thema ist ja die Freiheit, oder? Das ist ja sowieso, Freiheit ist das Wort, das alle immer sagen, dann muss man dann im Einzelnen ein bisschen definieren, wem seine Freiheit und ist die eigene Freiheit dann so gross, dass sie die Freiheit vom anderen stört und so, das alte Thema. Freiheit und Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, das ist dein grosses Thema und du machst ja so einen interessanten E-Mail-Dialog zusammen mit Matthäa Meier. Ja. Macht er das immer noch,
NZZ? Ja. Sie haben jetzt gerade die Zeitung umgebaut und haben uns gestrichen.
Also ja,
uns
haben die Kolumne gestrichen. Ich habe das eigentlich noch einen sehr interessanten Dialog gefunden zwischen zwei Exponenten von SP und FDP. Und sind all diese grossen Fragen eigentlich immer dort ein bisschen dran gekommen. Du bist aber das schon einer, der irgendwann einmal dann mal sieht, also die grosse Selbstverantwortung, jetzt zum Beispiel Kosten im Gesundheitswesen. Irgendwo, du sagst ja, wenn jetzt, sagen wir mal, der Selbstbehalt bei 10'000 Franken ist, dann nützt das auch denen, die kein Geld haben. Das habe ich nie ganz verstanden.
Weil die Prämie natürlich um das runtergeht. Oder? Bei einer vierköpfigen Familie würde sich das gerade aufheben. Aber vielleicht einfach generell gesagt, oder? Freiheit und Verantwortung ist ja nicht ein absolutes Dogma, das zu 100% immer realisiert werden muss. Das ist einfach mein Startpunkt bei der Politik. Mhm. Ich fange mir überlegen, da ist das Problem und dann gehe ich mal davon aus, jeder darf sich so frei verhalten, wie er will, wirtschaftlich wie auch privat. Und dann muss man mich überzeugen davon, dass es in diesem spezifischen Fall besser wäre, einzugreifen.
Eben, alles löst der Kapitalismus ja nicht, einfach so.
Also die freie Wirtschaft schafft einmal den Wohlstand, dass wir nachher überhaupt Geld haben, um etwas zu machen. Aber selbstverständlich braucht er einen Staat und braucht Regeln.
Genau.
Ich fange einfach immer bis so wenig wie möglich an. Und dann kann man mich von unten her überzeugen und sagen, aber der Eingriff ist nötig. Oder gar wenn ich sage, Selbstverantwortung ist mir klar, ein Kind, oder ja, ein Kind kann nicht gleich entscheiden wie ein Erwachsener. Oder jemand, der keine Arbeit hat oder keine Ausbildung hat, der kann man nicht das Gleiche zumuten wie jemand, der all die Mittel hat. Und dann überlege ich einfach immer, was ist der minimale Eingriff? Der wäre jetzt da zum Beispiel nicht zwangshaft von Löhne umverteilen und reglementieren, sondern denen die Möglichkeit geben, um sich zu entfalten. Sprich Bildung und offenen Arbeitsmarkt, wo jeder etwas finden kann. Aber ich komme von dort her. Und wie weit ich dann gegangen hier Richtung
Stadt? Da hast du
Ich habe überzeugt, ich komme einfach von dort her. Oder? Ich fange nicht einmal an zu sagen, was ist die maximale Staatseingriff,
die wir
haben. Wo kann ich möglichst mich verwirklichen als politischer Ingenieur und die Welt gestalten nach meinen Fantasien, sondern wie kann ich möglichst jeden machen lassen? Was ist das Minimum, das wir versuchen einzugreifen? Weil dann all die Eingriffe natürlich werden, die kommen ja nicht vom Himmel, sondern die werden dann wieder durch Politiker mit ihren eigenen Interessen und ihren unvollständigen Informationen gemacht. Das kommt ja oft ein Scheiterer, als wenn man nichts gemacht hat. Darum bin ich einfach sehr zurückhaltend mit dem politischen Eingriff.
Also in Appenzell kann man ja immer noch, glaub, wie heisst das, die freie Heiltätigkeit. Also der kann eigentlich auf Deutsch gesagt jeder Kurpfuscher immer noch als Arzt auftreten, oder?
Wir sind strenger geworden. Man ist natürlich unter Schraub mit Charlatanerie auch Schabernack getrieben worden. Und jetzt gibt es nur noch die Übergangsregelung. Also wenn du neu willst Kurpfuscher werden, geht es nicht mehr, aber die bestehenden Kurpfuscher dürfen jetzt noch bleiben. Was natürlich auch da ist, ich finde, im Gesundheitswesen, wenn du ein bisschen weniger selber zahlen wirst, vielleicht hättest du mehr Anreize, zu schauen, gehe ich überhaupt zu jemandem, was bringt. Und wenn dir natürlich die Kasse deine Kügel zahlt, dann nimmst du eine größere Packung, als wenn du selber müsstest zahlen.
Gut, also das mit der Homöopathie und mit der Naturheilkunde und so, das nimmst du auch ein bisschen pragmatisch, oder?
Also, ich sage, mach das, was ihr. Ich muss ja nicht daran glauben, ja. Ich setze mich sogar ein für
aber die Freiheit. Aber es soll nicht gezahlt werden von der Kasse.
Ich will es einfach nicht. Ich sage, so viel wie möglich wollen wir machen, ich will es einfach nicht müssen zahlen. Und ähnlich auch, wie freie Meinung. Ich will sie einfach vielleicht nicht teilen, aber sagen Sie bitte.
Ja, klar. Es hat ein paar so Eigenheiten noch. Stimmt das eigentlich, dass die, sind das jetzt Innenroder oder Dusseroder, die Hunde essen?
Ich habe noch nie einen Hund gegessen. Ich müsste den Kantonsveterinär fragen, ob es legal ist. Ich weiß es nicht. Aber es ist auch lustig, wenn ich in der Gesellschaft bin, Hunde essen geht gar nicht.
Nein, gar nicht.
Essen,
ja.
Super,
ja.
Heute
geht nicht,
ja. Wir lernen es extrem gleich.
Ja, logisch, klar. Ja, das stimmt auch. Also, das sind die Chinesen gleich wie die Appenzeller,
oder? Meist Spiess, die Hundkatz.
Ja, klar. Ich finde auch, also, man muss es einfach gut halten vorher.
Ja, man darf den Quellen freilaufen.
Also entweder ist man dafür, man isst überhaupt kein Tier, oder dann muss man irgendwie einen Unterschied machen und sagen, das Tier ist wertvoller als andere, oder?
Ja, das sind wir ja. Also was für Schizophrenie.
Ja,
Ich kann es selber nicht ganz ausblenden.
Ich bin ja selber Schizophrenie. Ich auch. Ich kann es auch nicht ausblenden. Oder? Ich weiss jetzt auch nicht, ob ich einen Hund essen
würde. Also, ich habe als Kind Hühner gehabt. Und werde bald wieder einen Hühnerstall bauen. Für meine Kinder. Und finde ich wahnsinnig herzig, wenn jemand so einen Huhn auch nur schön anschauen würde ich schon einen Tropflinte dafür holen.
Aber und wie ein Huhn verschissen oder der,
was schön anschauen. Und nachher ist sicher ein Chickenburger.
Ja sicher, das geht mir eben auch so. Also ich bin grosser Tierfreund und ich schaue, dass ich esse nicht, ich muss nicht jeden Tag Fleisch haben und wenn ich Fleisch esse, dann schaue ich, woher das kommt und ist das Tier einigermaßen gehalten worden. Wenn man es nicht schafft, Vegetarier zu sein und zu sagen, ich esse gar kein Tier, dann muss man irgendwie ein bisschen schauen, dass man wenigstens die Tierhaltung verbessert.
Ich habe sogar noch ein weiteres Argument in den Fleischkonsum irgendwie zu legitimieren, nämlich ich denke, die meisten Tiere, die hätten gar nie gelebt. Wenn wir kein Fleisch essen. Also wäre es lieber ein Kalb, das gar nie geboren wird, oder eins, das geboren wird, gut gehalten und dann irgendwann zu einem Steak wird. Man wird alle irgendwann zu Food for Worlds.
Ja, natürlich, klar. Wir alle auch. Ja. Nur es tut uns glaub, nicht jemand züchten, ausser es gibt ein höheres Wesen, das uns
züchtet.
Ja, genau. Wo uns züchtet, das stimmt eigentlich.
Das könnte
sein. Weißt du was? Das ist ein grosser Metzger. Der grosse Metzger. Oder? Es ist nicht der Herrgott, es ist der grosse Metzger, der uns züchtet auf dieser Welt.
Ich glaube, es ist der grosse Wurm. Weil wer isst uns am Schluss?
Ja, aber weißt du, vielleicht isst der nicht eben die physischen Überbleibsel, sondern der isst unsere Seele. Verstehst du? Das ist vielleicht eben ganz eine ganz andere Art von Nahrung. Weißt du was? Wenn wir
eine
Religionsgemeinschaft gründen,
ich
auch. Und wir müssten einfach ein paar dumme Sachen würden wir sicher finden, die das würden glauben und uns unterstützen, zahlen und wir würden in Saus und Braus leben.
Kennst du den sicher kommt auch als Amerika-Freund vom Flying Spaghetti Monster?
Ja, natürlich. Oder? Natürlich. Ich bin Anhänger
von Pastafari.
Ja, natürlich. Klar. Das ist ja das Tolle gewesen. Das hat ja ein Wissenschaftler hat das Ganze herausgefunden, eine Religion konstruiert und gesagt, wenn die anderen schon all die Privilegien haben, will er die gleichen Privilegien auch, weil es sei etwa gleich plausibel und etwa gleich logisch wie die anderen Religionen. Ja,
bist du, also da muss ich als
Der Flying Spaghetti Monster.
Also, wir fragen die Politiker ja oft, was man für Religion hat, heisst einfach im anderen. Aber Pastafarian kannst du dort nie angeben.
Ja, genau. Weißt du was, aber das könnte man jetzt doch einführen. Hä? Dass aber, du, das würde
der Bund... Noch.
Ja, es gibt doch dort, alle Parlamentarier sind doch irgendwie aufgelistet auf der Bundeswebsite, oder? Das müsste dort drauf sein, Pastafarian.
Du kannst das eben nicht abwechseln.
Ja, fände ich wirklich toll. Das wäre eigentlich ein schöner Schluss für sich, dass wir beides Pastafarian. Ganz am Schluss möchte ich noch etwas wissen, ich weiss, das kommt auch immer wieder bei dir. Du bist ja mal Kandidat bei Music Star gewesen, gell? Das war aber noch in der Vormärzzeit von dir, oder?
Ja, das war ein junger, wilder Jahr.
Als Sänger hast du dich gemolden?
Gemolden habe ich als Sänger auftreten, habe ich als Sänger und Tänzer, was wir ja nicht gesagt haben vorher.
Oh nein, echt? Sie haben dich verarscht. Du hast nur ein Tanzen dabei.
Genau, sie haben sogar gefilmt. Ich habe dann als Jus-Student das rausgestrichen. Dann haben sie gesagt, das gehe ich nicht. Dann darf ich gar nicht kommen. Und bin dann also auftreten. Und ich war dermassen unterirdisch gewesen, offenbar, dass sie gesagt haben, ich komme in der Leider-Nein-Rubrik. Was ich dann aber auch nicht geschafft habe. Also wieder zu wenig skurril gewesen für mich selbst.
Also nicht einmal Leider-Nein hast du geschafft. Was hast du denn gesungen?
Also ich muss sagen, ich habe es vielleicht ein bisschen zu wenig ernst genommen. Ich habe, also Azuro habe ich gesungen und My Way. Du musst eine fetzige Nummer und eine Ballade bringen. Und ich habe dann angefangen mit Azuro, wo ich gefunden habe, das ist ein Fäger.
Aha.
Und nach einer Strophe haben sie gesagt, Cut, und jetzt bitte den Fäger.
Und das ist der Fäger.
Das ist der Fäger gewesen. Dann habe ich nur My Way gelacht.
Dann
sagte ich, bringen Sie noch My Way. Und My Way war wirklich eine ganz dumme Wahl gewesen, weil My Way fängt irgendwie den dritttiefsten Oktave an und hört in den vierthöchsten auf.
Doch. Nach dem Erlebnis hast du dich entschlossen, Schlagzeuger zu werden, oder bist du schon Schlagzeuger
gewesen? Seit die 9 bin ich Schlagzeuger, aber jetzt...
Du bist ja Chef von der Bundeshausband.
Genau, ich komme von der, wir haben gestern Abend unsere Gesangsabend gehabt und ich tue mich jetzt da langsam wieder aufbauen. Aha. Und irgendwann zeige ich es allen, die mich dort bei Music Star in dieser unterbelichteten Hotellobby nicht erkannt haben als Talent und gehe mit der Bundeshausband an Concours Eurovision La Chance.
Ja, das wäre aber super. Also ich glaube, wenn die Bundeshausband dort würde kandidieren, das wäre der absolute Renner. Ich glaube, da in der Schweiz hätten da einige Leute, die das würden unterstützen. Nicht alle aus ernsthaften Gründen. aber keine, oder also gar keine. Aber das würde dem Concours sehr gut
tun. Wir haben nur ein normales Problem. Oder? Teilsame ist ja gegangen und als staatliche, parastaatliche Organisation darfst du ja eigentlich nicht mitmachen. Und die haben sich auch umbenennen und wir sind auch so ein bisschen parastaatlich als Parlamentarier. Aber da finden wir noch den Weg.
Ja, aber ihr sind Milizparlamentarier, oder?
Das würde
nützen, wenn ihr das würde machen.
Ich als Winkeladvokat noch dabei.
Und dann könntest du das rächen, genau was dir dort widerfahren ist. Ja. Ich habe aber gehört, sagen, du hast das glaube ich gesagt, es gäbe ein Video, eine Videoaufnahme von
Sabine. Das haben die mir gesagt, bei SRF. Und seitdem, immer wenn ich an einer SRF irgendwo bin, dann sagen sie, sie heben das Video, sie zeigen dem Freund, aber nicht zeigen. Das hast du in der Sendung übrigens auch gesagt. Und hast dich jetzt gerade ein bisschen verraten, dass die hohl ist.
Ich weiss, es ist, ich meine, wenn du wirst, ich glaube, nur schon das wäre ein Grund, dass du würdest als Bundesrat kandidieren, weil dann würde das sicher rauskommen.
Das ist ein Grund, warum ich nie könnte kandidieren, oder? Wenn du so Leichen im Keller hast, darfst du nicht.
Ein Bundesrat, der findet, Azuro sei der Fäger, also das wäre eigentlich fast wie Schneider am Witz.
Vor allem habe ich dann nachher noch zum Lied You and me, baby, ain't nothing like mammals, so let's do it as they do on the Discovery Channel. Kennst du das Lied?
Nein.
Kennst du
nicht? Nein.
Das ist so ein Popsong aus den 80er Jahren. Und zu dem habe ich tanzen. Ich als Salsa-Tänzer, der natürlich andere Rhythmen braucht.
Hey, Andrea, aber dann müssen wir das weiterverfolgen mit dem Teilnahme am European Song Contest. Also wirklich, wenn die Bundeshausband, die dort spielt, du am Schlagzeug und nachher mit einer kurzen Tanzeinlage.
Spielst du denn auch irgendwie mit dem Instrumental?
Ich kann Blockflöte noch so knapp, weil man das ja müssen, als Kind praktisch gezwungen worden dazu. Und ich habe dann auch meinen grossen Auftritt gehabt. Ja. Ich bin dann der gewesen, wo nie nachkommt. Ich bin Blockflöte, bin dann dort einmal, ich hatte einen Grip gehabt, 3 Wochen lang nicht im Blockflötenunterricht. Und nachher bin ich nie mehr mitgekommen. Und da habe ich dann meinen grossen Triumph, ich glaube im Zirkus
Knie
2006, genau, auf dem Kamel oben, als Freddy Hinz, Blowing in the Wind, und zwar verkehrt draufgehockt auf dem Kamel. Ja. Und ich habe Blowing in the Wind mit meiner alten Blockflöte gespielt und das Zirkusorchester hat versucht, bei meinem Rhythmus mitzukommen.
Das Schlagzeug ist ein Albtraum.
Ja, ist absolut ein Albtraum. Aber eben, wie gesagt, Du musst versprechen, wenn du jemals kandidierst als Bundesrat, also dann muss man das Video zeigen. Oder die Alternative wäre, du gehst wirklich mit der Bundeshausband am European Song Contest.
Aber dann machen wir jetzt ab, wenn wir uns qualifizieren für den Eurovision Song Contest, dass du uns an der Blockflöte wirst unterstützen.
Werde ich machen, ja. Und ihr könnt proben, da bei uns im Casinotheater und in der Künstlerwohnung, wo wir jetzt das Interview gemacht haben, darfst du dann übernachten. Vielen Dank für das Gespräch, Andrea Caroni.
Jaco Podcast, mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.